NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
2. April 1118. Der Todestag von Balduin I., Graf von Boulogne.
Brennende Barrikaden, Straßenschlachten. Der Tag des Zorns fordert seine ersten Opfer.
Palästinenser und Israelis beanspruchen beide Jerusalem als Hauptstadt.
Jerusalem ist nicht die Hauptstadt von Israel, sie ist die Hauptstadt von Palästina und das bleibt sie auch.
Wem gehört Jerusalem? Für die Juden ist es die Stadt Davids und des Tempels Salomos. Die Christen sehen in ihr die Stadt, in der Jesus wirkte und starb. Hier befindet sich sein heiliges Grab. Für die Muslime ist es der Ort, von wo der Prophet Mohammed seine Himmelsreise antrat. An die Stelle erinnern heute der Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee. Der Streit um Jerusalem ist so alt wie die Religionen, die sie verehren. Als Donald Trump vor kurzem erklärte, er wolle die US-amerikanische Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen, kam es zu gewaltsamen Protesten der Palästinenser.
Wir brauchen keine leeren Worte, wir brauchen Steine und Kalaschnikows, skandieren sie.
Jetzt einseitig Schritte zu machen zur Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels wäre doch eine sehr gefährliche Entwicklung.
Und jetzt ist es eigentlich ein Schlag ins Gesicht der Muslime, für die das immerhin die zweit- oder drittheiligste Stadt ist. Und für die Christen ist es auch nicht angenehm. Ich habe gehört, dass die Grabeskirche jetzt besteuert werden soll und die christlichen Gemeinden in Jerusalem Angst haben vor Enteignung.
Professor Peter Thorau kennt die Geschichte des Streites um Jerusalem von ihren Anfängen an, denn er lehrt mittelalterliche Geschichte an der Universität Saarbrücken. Einer seiner Schwerpunkte, die Kreuzzüge.
Das Wort Kreuzzug ist eine Schöpfung aus dem 17. Jahrhundert von Leibniz. Die Zeitgenossen haben sich als Pilger verstanden und haben sich dementsprechend so als Peregrini bezeichnet. Und der Marsch in den Orient, der war dann eben als Wallfahrt, der Zug ins Heilige Land.
Selten hat ein Begriff so schlecht gepasst. Denn von einem Wallfahrer hatte er rein gar nichts, der Kreuzfahrer Balduin von Boulogne. Als er seine Reise 1096 antrat, war er nicht mehr als ein unbedeutender Graf in Lothringen. 22 Jahre später, bei seinem Tod heute vor 900 Jahren, hatte er seinen Namen in die Geschichtsbücher geschrieben. Balduin I., König von Jerusalem. Dazwischen lagen Gewalt, Zerstörung, Krieg.
Volk der Franken, ihr seid von Gott erwählt und geliebt, herausgehoben aus allen Völkern durch die Lage des Landes, den katholischen Glauben und durch euren Respekt vor der Kirche.
Papst Urban II. War ein Kommunikationsgenie. Am 27. November 1095 rief er auf der Synode von Clermont dazu auf, das heilige Land für die Christenheit zurückzuerobern.
Macht euch auf den Weg zum heiligen Grab. Entreißt jenes Land dem gottverdammten Volk und nehmt es in Besitz.
Der Anstoß zu diesem ersten Kreuzzug, wie wir ihn heute nennen, kam jedoch nicht vom Papst, sondern vom byzantinischen Kaiser Alexios I. Komnenos, der in Konstantinopel residierte. Da sein Reich vom Osten her durch die muslimischen Seldschuken bedrängt wurde, hatte er den Papst um militärische Hilfe gebeten. Urban dachte, er könne seine Stellung als Papst festigen, wenn er daraufhin zum Heiligen Krieg aufrief. Es gab nur ein Problem. Das Christentum verbietet es, Menschen zu töten. Aber der Papst fand eine Lösung.
Der Krieg gegen die Muslime war insofern gerechtfertigt, als ja bereits der heilige Augustin sich mit der Frage auseinandergesetzt hat, wie ist dieses Friedensgebot mit der realen Welt vereinbar, und hat dann eben gesagt, unter gewissen Bedingungen darf auch ein Christ Krieg führen oder soll ein Christ sogar Krieg führen.
Was in der Tat ist denn überhaupt so falsch am Krieg?
Schrieb der berühmte Kirchenlehrer Augustinus im 5. Jahrhundert nach Christus.
Dass Menschen sterben, die ohnehin irgendwann sterben werden, damit jene, die überleben, Frieden finden können? Ein Feigling mag darüber jammern, aber gläubige Menschen nicht. Niemand darf jemals die Berechtigung eines Krieges bezweifeln, der in Gottes Namen befohlen wird.
Es gab drei Bedingungen. Ein gerechter Krieg musste der Rückeroberung eines verlorenen Gebietes gelten. der Verteidigung nach einem Angriff dienen oder er musste geführt werden, um Mitbrüdern zu Hilfe zu eilen. Dass es im Heiligen Land damals keine systematischen Christenverfolgungen gab, verschwieg der Papst in seiner Rede.
Papst Urban hat ja darauf abgehoben in Clermont, dass angeblich die Muslime die Christen verfolgen würden im Heiligen Land und es denen dort ganz schlecht ginge und man müsse eben den christlichen Brüdern zur Hilfe kommen.
Die ursprüngliche Idee, den Verteidigungskampf der Byzantiner zu unterstützen, geriet schnell in den Hintergrund. Das große Ziel hieß Rückeroberung Jerusalems. Viele Ritter gelobten, auf der Stelle ins Heilige Land zu ziehen. Praktischerweise hatte der Papst Stoffkreuze bereitlegen lassen, die sich jeder nach seinem Schwur an den Mantel heften konnte, berichtet Chronist Fulcher von Chartres.
Oh, wie erfreulich war es doch für alle, jene Kreuze aus Seide, Goldbrokat und anderen schönen Stoffen anzuschauen, welche diese Pilger, egal ob Ritter, sonstige Laien oder Kleriker, auf die Schultern ihrer Mäntel nähten. Es war zweckmäßig, dass die Krieger Gottes, die sich dazu rüsteten, für seine Ehre zu kämpfen, durch dieses Abzeichen unterschieden und behütet werden konnten.
Zu den ersten ritterlichen Kreuzfahrern zählte Gottfried von Bouillon, der Herzog von Niederlothringen. Mit ihm ritt sein Bruder Balduin von Boulogne. Der hatte seine eigenen Ziele.
Und als der Kreuzzug kam, sah er wohl die Möglichkeit, im Osten eventuell doch sein Glück zu machen und zog deswegen mit.
Balduin hatte nicht viel zu verlieren.
Er war eigentlich für die kirchliche Laufbahn vorgeschlagen und hat dann eine kirchliche Pfründe nach der anderen bekommen. Aber das widersprach eigentlich den Reformbewegungen der Kirche und er musste darauf verzichten.
Als er begriff, dass er als Kleriker nicht reich werden könnte, verließ Balduin den Dienst der Kirche. Da war das Erbe seines Vaters jedoch schon verteilt und er konnte von seinem Bruder Gottfried nur noch die Grafschaft Verdun übernehmen. Zu wenig für einen Mann mit großem Ehrgeiz.
Wir wissen, dass er wohl im Vergleich zu anderen überdurchschnittlich gebildet war und dass er aus relativ hartem Holz geschnitzt war und auch eine ganz schöne Portion Skrupellosigkeit an den Tag legte.
Dass Balduin seine Ehefrau Godehilde 1096 mit auf die Reise nahm, bewies, dass er nicht vorhatte, zurückzukehren. Für ihn war der erste Kreuzzug ein Abenteuer, um sich Macht und Einfluss zu verschaffen. Egal wo, egal wie. Chronist Fulcher, der ihn begleitete, war voller Bewunderung.
Balduin war wahrhaft ein höchst fähiger Ritter. Kürzlich hatte er mit jenen, die er mitgebracht hatte, das Heer verlassen und hatte mit großer Kühnheit die Stadt in Kilikien, die man Tarsus nennt, eingenommen. Nachdem er eine Besatzung darin zurückgelassen hatte, war Balduin zum Hauptheer zurückgekehrt.
Das Hauptheer des ersten Kreuzzugs bestand aus etwa 50.000 Menschen, darunter 7.000 Ritter und etwa 20.000 Fußsoldaten. Mehr als die Hälfte waren Knappen und Zivilisten, Kleriker, Frauen, Kinder. Balduin verlor zum zweiten Mal die Geduld, denn diese gewaltige Menschenmasse bewegte sich nur langsam in Richtung Jerusalem.
Balduin hat sich vom Kreuzzugsheer getrennt mit einer kleinen Abteilung von 70, 80 Mann, bevor man noch vor Antiochia stand, und ist nach Kilikien vorgestoßen, in die kilikische Ebene.
Eigentlich hätte Balduin alle von ihm eroberten Städte im Süden Kleinasiens an den byzantinischen Kaiser abtreten müssen. So sah es der Eid vor, den er geleistet hatte. Doch der war schnell vergessen. Balduin wandte sich nach Edessa, dem heutigen Urfa im Südosten der Türkei. Dort herrschte der Armenierkönig Toros.
Und dieser Toros hat wahrscheinlich die Gelegenheit als gut empfunden, sich Balduins zu versichern. Er hat ihn adoptiert.
Damit sie gegenseitig Freunde werden könnten, wie Vater und Sohn, solange sie beide lebten. Und wenn der Herzog von Edessa zufällig sterben sollte, sollte Balduin unverzüglich die Stadt sowie den gesamten Besitz des Herzogs als dauerhaftes Erbe in Empfang nehmen. So, als ob er der eigene Sohn des Letzteren wäre.
Und trotzdem bricht kurze Zeit später eine Revolte in Edessa aus, der Toros zum Opfer fällt und Balduin rührt keinen Finger zu seiner Rettung. Und als Toros tot war, macht er sich zum Grafen von Edessa.
Balduin, ein Draufgänger, der nie ein Hehl daraus machte, dass er nicht aus Glaubensgründen unterwegs war, ging in die Geschichte ein als Gründer des ersten Kreuzfahrerstaates. Währenddessen war das Hauptheer 1099 in Jerusalem angekommen. Was die Christen dort anrichteten, ein grausames Blutbad. Ein Augenzeuge.
Alsbald flohen die Verteidiger der Stadt über Mauern und durch die Stadt. Und die unseren setzten ihnen sofort nach, sie tötend und verstümmelnd, bis zum Tempel Salomos. Dort fand ein so großes Morden statt, dass die unseren mit ihren Füßen bis zu den Knöcheln in deren Blut warteten.
Nach dem Sieg bestimmten die Kreuzfahrer Balduins Bruder Gottfried von Bouillon zu ihrem Herrscher in Jerusalem. Gottfried nannte sich Verteidiger des Heiligen Grabes.
Denn in der Stadt, in der Jesus als König der Könige gelebt hat, will ich nicht König sein.
Solche Skrupel waren Balduin fremd. Nach dem Tod seines Bruders zögerte er nicht lange, erzählt der Chronist.
Als man Balduin eröffnete, das ganze Volk von Jerusalem erwarte, er solle als Erbprinz im Königreich nachfolgen, grämte er sich ein bisschen über den Tod seines Bruders, freute sich aber umso mehr über sein Erbe.
Am 25. Dezember 1100 wurde Balduin in der Geburtskirche zu Bethlehem zum ersten König von Jerusalem gekrönt. Seitdem nannte er sich Balduin der Erste. Er nahm sein Reich in Besitz und begann sofort damit, es zu vergrößern.
Er hat bis auf Askalon und Tyrus so gut wie alle Küstenstädte erobert, was extrem wichtig war, unter anderem Akkon, für den Nachschub aus dem Westen, dass dann Schiffe anlanden konnten.
Bald reichte das Königreich Jerusalem im Süden bis ins heutige Jordanien nach Akaba am Roten Meer und im Norden bis Beirut im Libanon. Als von Ägypten aus die muslimischen Fatimiden versuchten, die Kreuzfahrer aus Jerusalem wieder zu verdrängen, schlug Balduin die zahlenmäßig weit überlegenen Gegner geschickt zurück.
Er hat das Territorium des Königreichs von Jerusalem beträchtlich erweitert. Man wird sagen können, dass Balduin der eigentliche Schöpfer des Königreichs von Jerusalem wurde.
Das Ende des großen Feldherrn kam unerwartet. Balduin I. starb am 2. April 1118 an einer Fischvergiftung.
Sein Körper war von der Krankheit fast aufgezehrt. Sie nahmen seine Eingeweide heraus, salzten sie ein und legten sie in den Sarg.
Die Geschichte der Kreuzzüge endete erst nach 200 Jahren mit dem Fall von Akkon. Sofort begann in Westeuropa die romantische Verklärung dieser Epoche. Als die Osmanen 1453 Konstantinopel eroberten, wurde der Ruf nach neuen Kreuzzügen laut. Der Orient wurde für Jahrhunderte zum Sehnsuchtsort und zur Projektionsfläche für alles Fremde.
Ein Einbruch im Denken erfährt das Ganze dann im Zuge der Aufklärung, dass ein Mann wie Voltaire die Kreuzzüge als eine grandiose Dummheit gebrandmarkt hat.
Diese Sicht setzte sich nicht durch. Im Gegenteil, betrachtete man die Kreuzzüge um das Jahr 1900 als positive, gemeinsamkeitsstiftende Epoche für Europa. Erst das Ende des Zweiten Weltkriegs führte zu einer Neubewertung.
Dass man plötzlich dann die Kreuzzüge sehr kritisch in den Blick nimmt. Dass man gesagt hat, das war eigentlich ein Verbrechen der Christen und das widerspricht eben doch ganz und gar der christlichen Moral und Ethik.
Es dauerte noch einmal ein paar Jahrzehnte, bis auch die Sicht der muslimischen Welt in die europäische Geschichtsschreibung aufgenommen wurde.
Neuerdings, so den letzten 10, 20 Jahre, haben ein paar Historiker, die dann des Arabischen mächtig waren oder sind, auch versucht, von der arabischen Seite aus die Kreuzzüge zu betrachten.
Wie schützt man sich als Wissenschaftler vor Parteilichkeit? Vielleicht so wie der Saarbrücker Historiker Professor Peter Thorau, indem man auch der Menschlichkeit Raum gibt.
Man kann sich ja auch in das Leiden der Menschen hineindenken, ob nun ein Muslim von einem Schwert erschlagen wird oder schwere Verwundungen hat oder ein Christ. Beide haben unendliche Schmerzen und hängen an ihrem Leben. Da kann man versuchen, wirklich objektiv zu sein.
Unabhängig von der Schuldfrage gibt es in Kriegen immer auf beiden Seiten Verlierer.
Ich kann Massaker auf beiden Seiten beschreiben und zur Kenntnis nehmen und schrecklich finden.
Im Zeitzeichen erinnerte Maren Gottschalk an Balduin den Ersten, der heute vor 900 Jahren gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.